Sebastian Kurz ist offiziell von der politischen Bühne verschwunden, doch hinter den Kulissen ist er aktiver denn je. Sein Cybersecurity-Unternehmen Dream Security arbeitet inzwischen mit dem Weltwirtschaftsforum zusammen. Und auch in Österreich sorgt das Thema Überwachung für Diskussionen. Ich spreche dazu jetzt mit FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker, der sich bereits in der Vergangenheit intensiv mit den Netzwerken von Sebastian Kurz beschäftigt hat. Herr Hafenecker, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ich habe schon erwähnt, Sebastian Kurz ist offiziell seit Herbst 2021 aus der Politik ausgeschieden, steht aber mit seinem Unternehmen jetzt wieder im Zentrum internationaler Machtstrukturen. Als jemand, der sich stark mit Sebastian Kurz Aufstieg auch beschäftigt hat, war sein Rückzug, denken Sie, jemals wirklich ernst gemeint oder war das nur ein geschickter Positionswechsel?
Also ich halte Sebastian Kurz für einen zutiefst politischen Menschen, der nie mit der Politik abgeschlossen haben wird. Das heißt, ich glaube auch, dass er seine politischen Ambitionen deshalb nie aufgegeben hat. Was er aber gemacht hat, ist nach seinem Rückzug ja die Netzwerke, die sich in seiner Zeit als Bundeskanzler und als Außenminister davor aufgebaut hat, die hat er jetzt genutzt, um wirtschaftlich sich zu vernetzen und bei Unternehmen einzusteigen und mitzumachen. Das heißt, ich würde sagen, Sebastian Kurz ist nicht weg, er ist nur woanders.
Vor wenigen Tagen wurde jetzt die Partnerschaft zwischen Dream Security, seinem Unternehmen und dem Weltwirtschaftsforum bekannt. Was sagt denn diese Verbindung aus über das internationale Netzwerk auch von Sebastian Kurz? Und welche Gefahren gehen vielleicht auch davon aus?
Na, man sieht ganz klar, dass es offenkundig ein Globalisten-Netzwerk gibt, wo halt das Who is Who der Politik mit dabei ist. Eine Visitenkarte des ehemaligen Bundeskanzlers ist sicherlich nicht nachteilig. Und man muss ja auch schauen, was Sebastian Kurz gemacht hat, während er noch aktiv in der Politik war. Er hat sich genau mit diesen Herrschaften getroffen, auf allen Ebenen, bei allen Möglichkeiten. Und auch in der Zeit, als er Kurz nicht Bundeskanzler war, hat er die Gelegenheit genutzt, um nach Silicon Valley zu fahren, dort entsprechend seine Fühler auszusprechen für spätere Unternehmensbeteiligungen und Sonstiges. Also im Prinzip sieht man, dass in diesem Netzwerk jeder mit jedem was zu tun hat und dass es in der Regel immer die Parteien sind, die Systemparteien, die hier zusammenhalten und sich gegenseitig die Bälle zuschieben. Da ist Sebastian Kurz ein fixer Bestandteil mit dabei und das muss man eben auch so sehen. Das heißt also, Österreich war für Sebastian Kurz genau nur ein Sprungbrett für internationale Wirtschaftsbeziehungen und am Ende des Tages natürlich auch dafür, um für die Globalisten zu arbeiten.
Bewerten Sie vor diesem Hintergrund auch die Verbindungen zu Peter Thiel und auch dessen Überwachungsunternehmen Palantir? Thiel gilt ja eher als Trump-nah. Also wie lässt sich das einordnen?
Ja, also ich glaube, grundsätzlich muss man immer vorsichtig sein, was gerade diese Überwachungsfirmen oder Firmen, die Überwachungssoftware anbieten, betrifft. Denn man muss sich einmal grundsätzlich die Gedanken darüber machen, wie kommen die denn eigentlich zu diesen Möglichkeiten, Bürger zu überwachen, wie wir es jetzt auch in Österreich mit der Messenger-Kontrolle diskutieren. Da muss man sich zuerst einmal einiger Hacker bedienen, die dann irgendwelche Exploits, also Fehler im System, in den Betriebssystemen zum Beispiel von Telefonen finden. Und genau über diese Sicherheitslücken dringt dann der Trojaner ein. Ja. Das heißt, also man muss zuerst einmal mit der Halbwelt in Kontakt stehen, um überhaupt diese Lücken ausfindig zu machen. Und dann, das ist ja das Perverse daran, kommen Staaten her und beschäftigen quasi über Umwege Hacker dafür, dass sie die eigenen Bürger ausspähen können. Und anstatt den direkten Weg zu gehen und unter Umständen Hacker dafür einzusetzen, die Bürger genau vor diesen Einbrüchen zu schützen, macht die Regierung genau das Gegenteil. Und Peter Thiel ist ganz, ganz massiv in diesem Geschäftsbereich tätig. Wir wissen, dass es da wirklich auch sehr, sehr eigenartige Verstrickungen gibt, was Cybersicherheit und so weiter und so fort betrifft. Wir wissen, dass Peter Thiel auch keine unmaßgebliche Rolle im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine spielt, nämlich auf der ukrainischen Seite, was nämlich das Errechnen von strategisch wichtigen Zielen für Drohnenangriffe betrifft und vieles andere. Also alles, was man eigentlich nicht haben möchte, ist irgendwie in diesem Palantir-Konglomerat zusammengefasst. Und da muss man natürlich auch Sebastian Kurz namhaft machen, der hier mit kooperiert.
Sie haben schon erwähnt, in Österreich wird gerade die sogenannte Messenger-Überwachung vorbereitet. Im Grunde geht es da um nichts anderes als einen Staats- oder Bundestrojaner. Angesichts der engen Kontakte von Kurz zur ÖVP, die ja nach wie vor existieren, und auch seines eigenen Cybersecurity-Unternehmens, wo er mit Shalev Hulio zusammenarbeitet, dem Entwickler der Pegasus-Spionagesoftware, könnte hier Sebastian Kurz möglicherweise im Auftrag oder auch nicht im Auftrag der Regierung irgendeine Rolle gespielt haben?
Ich glaube, das muss man sich wirklich ganz genau anschauen, weil der Herr Julio ist ja auch jemand, der gerade mit dem spanischen Staat nicht gerade einerlei ist. Er wird ja dort auch rechtlich verfolgt, wenn man ihm vorwirft, zugelassen zu haben, dass Software gegen Journalisten in Spanien eingesetzt wird, um die auszuspionieren gegen Anwälte, auch was die Unabhängigkeitsbewegung betrifft. Also da dürften diese Systeme eingesetzt worden sein und genau deswegen zieht das eben genau diesen üblen Dunstkreis nach sich, von dem ich vorher berichtet habe. Also Bürger auszuspionieren, Handys zu überwachen und so weiter und so fort, ist immer ein Geschäft, wo Ehrlichkeit wahrscheinlich eher kein Attribut ist. Und wie gesagt, in diesem Dunstkreis würde ich mich gar nicht bewegen wollen. Fakt ist aber, dass Sebastian Kurz genau das tut.
Jetzt gibt es immer diese Frage, wie ist diese Software dann technisch konzipiert? Da gibt es ja eigentlich verfassungsrechtlich sehr enge Grenzen. Und aktuell sieht es ja so aus, dass dann wirklich nur die Messenger selbst ausgewertet werden dürfen und nicht alle anderen Informationen, die aber ausgewertet werden von einem solchen Trojaner. Jetzt sagen IT-Experten, das ist technisch nicht möglich. Der Innenminister sagt, er ist überzeugt, dass sich eine Lösung finden wird. Noch einmal, glauben Sie, dass da irgendwo im Hintergrund Sebastian Kurz mitspielt?
Also ich glaube grundsätzlich nicht das, was uns die ÖVP sagt, denn muss ich mal sagen, wenn man da ÖVP-Instrumente in die Hand gibt und sagt, aber bitte nur verwenden, wenn es wirklich notwendig ist, dann kann man davon ausgehen, dass sie sofort eingesetzt werden. Und weil Sie das vorher erwähnt haben, dass man also dass man dann quasi nur gezielt auf Messenger zugreift, ja, und dann nur gezielt auf Chats mit einzelnen Personen, das halte ich für eine absolute Lüge. Das wäre genauso, wie wenn Sie jetzt eine Hausdurchsuchung haben, ja, was ich nicht hoffe, und dann den Polizisten sagen, ja, ich zeige Ihnen ganz genau, wo die Schreibtischlade ist, wo die Beweismittel drinnen sind, aber während Sie in mein Büro gehen, müssen Sie bitte die Augen zumachen und dürfen nirgends hinschauen. Also das geht ja in der Realität so nicht. Und genauso wird es auch hier der Fall sein. Und bei der Messenger-Überwachung ist es dann doch so, dass man ja auf das gesamte Telefon zugreift. Das heißt, man muss ja sozusagen die Daten abgreifen, bevor sie verschlüsselt werden. Das kann man sich so vorstellen wie eine Live-Video-Übertragung vom Handy, was da stattfindet. Und selbstverständlich kann man auch auf alle anderen Bereiche des Telefons somit zugreifen. Und da gibt es ein Zauberwort in Österreich, das in dem Zusammenhang irgendwie da fehlt. Nicht? Das sind dann die sogenannten Beifänge. Nicht? Ich habe es dann am eigenen Leib verspürt. Also da hat es Ermittlungen gegeben in ganz, ganz andere Richtungen. Und am Ende des Tages schaut man natürlich, was man über den politischen Gegner zusammentragen kann und findet. Und dann gibt es die Beifänge und aus dem heraus sind die wichtigsten Verfahren in Österreich bisher entstanden. Ja? Auch da hätte man das eigentlich nicht so machen dürfen. Man hat es aber trotzdem getan. Also das ist alles aus meiner Sicht, schreibt mir den Menschen hier Sand in die Augen. Und wenn ich vielleicht noch was sagen darf dazu, man sagt dann, es gibt noch eine zusätzliche Sicherheitsschleife, es gibt den ständigen Unterausschuss des Innenausschusses, den sogenannten Geheimdienstausschuss, und da müsste dann vorgelegt werden, wer aller dieser Überwachung unterworfen ist oder wer da sozusagen kontrolliert wird. Und ganz ehrlich, dieser Ausschuss ist ein Scherz. Ich darf zwar nichts darüber sagen, weil ich nämlich strafrechtlich ansonsten mit entsprechenden Konsequenzen bedroht bin, aber ich kann Ihnen eines schon sagen aus dem geheimen Unterausschuss. Ja. Das ist so, dass Sie im Parlament unter die Rampe gehen, da gibt es einen abhörsicheren Raum, Ihr Handy müssen Sie abgeben und so weiter und so fort. Und dann kommt das Who is Who der österreichischen Dienste, die geben dann dort Auskunft und erzählen einem Sachen, die man am Vortag in der Zeitung gelesen hat. Der Abgeordnete darf dann darüber nicht sprechen, was er am Vortag in der Zeitung gelesen hat und was dort wiederholt worden ist. Ja. Und wenn man rausgeht und vielleicht tatsächlich irgendwas Neues erfahren hat, sitzt am nächsten Tag der Chef der DSN entweder im ORF oder im Kurier und erzählt dort den Rest ohne Strafandrohung. Ja. Das ist in Wahrheit dieser wunderbare, tolle Geheimdienstausschuss, der in Wahrheit ein zahnloser Tiger ist und schon gar nicht dazu geeignet wäre, irgendetwas in diese Richtung zu kontrollieren oder zu beaufsichtigen. Also ich glaube tatsächlich, wie gesagt, dass man Gelegenheit hier Diebe macht und dass die ÖVP jedes Mittel nutzen wird, um es gegen politische Gegner einzusetzen. Und ja, Sebastian Kurz spielt aus meiner Sicht hier insofern eine Rolle, weil er zufälligerweise ja in diesem Bereich tätig ist und unter Umständen auch die Software hätte, die man dazu braucht, um die Überwachung durchzuführen.
Halten Sie es für realistisch? Sebastian Kurz hat mit seiner Firma seit Ende letzten Jahres auch einen Sitz in Europa, nämlich hier in Wien. Er hat ihn im April feierlich eröffnet, auch unter Anwesenheit aktiver ÖVP-Mandatare.
Und vieler ehemaliger Minister, die ja mit ihm gemeinsam im Büro sitzen.
Genau, selbe Firmenadresse. Halten Sie es angesichts dessen für realistisch, dass seine Firma auch auf europäischer Ebene möglicherweise eine Rolle spielen könnte? Es wird ja immer gewarnt vor dem hybriden Krieg, vor Cyberangriffen, vor Desinformation. Und jetzt stellt er Kurz mit seiner Firma auch genau, also bedient er Staaten und Regierungen und bietet hier die Cyberabwehr an sozusagen. Also glauben Sie, dass die Firma von Kurz möglicherweise so eine Art europäisches Palantir werden könnte in Zukunft?
Davon bin ich überzeugt, dass das zumindest die strategische Planung dahinter ist. Denn wenn Staaten und Länder genau derartige Dinge ausschreiben und so eine Software beschaffen müssen, dann muss es natürlich eine europäische Ausschreibung geben aufgrund des Auftragsvolumens. Wenn sie keinen Firmensitz in Europa haben, dann werden sie bei der europäischen Ausschreibung nicht mitmachen können. Das heißt, ich halte das schon für durchaus denkbar und ich glaube, das ist auch die strategische Absicht dahinter, dass man sich gezielt einen europäischen Firmensitz zugelegt hat, um am europäischen Markt mit anbieten zu können.
Welche Möglichkeiten gibt es jetzt denn abschließend, sowohl in Österreich als auch auf EU-Ebene, sich zu wehren, auch politisch zu wehren, gegen diese immer stärker werdenden Überwachungs- und Zensurgelüste der Herrschenden?
Also ich glaube tatsächlich, dass wir uns in Europa, auch in Österreich, momentan in einer wirklich sehr, sehr kritischen Phase befinden, denn die Zensur lauert an allen Ecken und Enden. Es geht ja nicht nur um die Messenger-Überwachung, es geht um den Digital Services Act, es geht um das Deep Banking auch von und bei freien Medien, wo man sozusagen den kritischen Journalismus auch unterbinden möchte. Das heißt, hier findet ein absolutes Gefecht um die Macht statt. Und ich glaube, deswegen ist wichtig, dass es in Europa gerade in die Richtung geht, dass rechtskonservative Kräfte immer stärker werden und dass die alteingesessenen Systemregierungen sukzessive unter Druck geraten. Und wichtig ist es jetzt, diesen Druck aufrecht zu erhalten, auch in Österreich nicht zuzulassen, dass diese Dreier-Verlierer-Ampel durchgehend die ganze Legislaturperiode regiert. Und genau deswegen ist es wichtig, den Souverän, die Bevölkerung, darum zu bitten, die Freiheitliche Partei noch stärker zu machen, damit keine Zweifel darüber entstehen, was der Wähler tatsächlich wollte. Mit Herbert Kickl an der Spitze könnten wir einen Volkskanzler stellen, der in erster Linie die Koalition mit der Bevölkerung, nicht mit anderen Parteien sucht und genau diesen tiefen Staat, den sich die ÖVP über 40 Jahre hinweg errichtet hat, auch wieder entsprechend zurückbaut und den Staat auf seine Grundfunktion, nämlich für die Bürger da zu sein, zurückführt.
Vielleicht noch ganz abschließend was Spekulatives. Wo werden wir denn Sebastian Kurz in 5 Jahren möglicherweise sehen?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, denn Sebastian Kurz hat ja noch einen schweren Rucksack zu tragen, nämlich dieses ganze Beinschab-Verfahren. Da ging es übrigens auch wieder mal einmal mehr im Zusammenhang mit der ÖVP um Manipulation, um gefakte Umfragen, die schlussendlich dazu geführt haben, dass Sebastian Kurz erst einmal die Macht übernehmen konnte innerhalb der ÖVP. Und da ist jetzt ein Verfahren anhängig. Da gibt es ja schon im Vorfeld eine Verurteilung der ehemaligen Familienministerin diesbezüglich. Es gibt einen Kronzeugen, den Herrn Thomas Schmidt, der hier auch im Zusammenhang mit Beinschab als Dreh- und Angelpunkt im Finanzministerium einige Informationen zu liefern hat. Und ich glaube, das ist das größte Problem, das Sebastian Kurz hier hat. Aus meiner Sicht gibt es hier eine sehr enge Indizienkette, wo man eben auch sehen kann, wie Sebastian Kurz und seine Getreuen versucht haben und es auch umgesetzt haben, also Meinungsumfragen zu manipulieren, Medienberichte zu manipulieren und so weiter und so fort. Und da ist fraglich, wann dieser Prozess beginnt und wie lange er auch dauert. Und wenn man jetzt, weiß ich nicht, auf das Buboc-Verfahren zurückblickt, das glaube ich über 20 Jahre gedauert hat, ja, wage ich mir jetzt nicht irgendeine Abschätzung vorzunehmen, was in 5 Jahren sein wird. Fakt ist, es wird schwierig für Sebastian Kurz. Und wenn wir es jetzt vielleicht noch einfach herunterbrechen wollen, wenn das Verfahren bis dahin beendet ist und Sebastian Kurz nicht schuldig gesprochen worden ist, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass man ihn in der Politik wieder sehen wird.
Alles klar. Danke für die Einschätzungen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke.